Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel und heute Morgen zu Gast bei mir ist der Chris. Guten Morgen.
Guten Morgen, hi.
Chris, wir haben heute mal so eine Art des Entwicklerinterviews. Das ist so, wo wir dann immer mit Entwicklern mal reden, damit die mal aus der Praxis erzählen, wie es so ist, wenn man Spiele entwickelt. Und ganz kurz zur Hintergrund-Entstehungsgeschichte zu diesem Podcast. Micha und Manu haben irgendwann mal gesagt, ich glaube, es war bei einem Gundam-Spiel, warum gibt's denn eigentlich kein Saber Rider-Spiel? Und sie haben beide irgendwie so keine wirkliche Antwort drauf gefunden. Und ich habe gedacht, Moment, Saber Rider, da war doch mal irgendwo was. Irgendwas hatte ich da schon mal im Hinterkopf mit einem Saber Rider-Spiel. Dann habe ich mich nochmal hingesetzt und dann ist es mir eingefallen. Es gab nämlich mal eine Crowdfunding-Kampagne zum Saber Rider-Spiel und da habe ich einen Artikel für den Gamesmarkt drüber geschrieben und dabei auch mit dir gesprochen, weil du nämlich damals für ein Studio gearbeitet hast, beziehungsweise das musst du dann glaube ich gleich nochmal genau aufdröseln, wie das war, was 2011, wenn ich mich richtig erinnere, ein Saber Rider-Spiel auf einer Crowdfunding-Plattform namens Pling gepitcht hat. Magst du da mal was dazu erzählen?
Ja, also das ist natürlich alles wieder ein bisschen komplizierter oder vielleicht auch gar nicht so kompliziert. Mal schauen. Also ich persönlich, dieses komplette Saber Rider Projekt, das ist eigentlich, kann man sagen, mein Baby. Das ist das, was ich eigentlich die ganze Zeit durchziehen will. Eigentlich sitze ich daran schon seit 2005, eigentlich an der generellen Idee, habe dann teilweise seit 2005 dann mit den Lizenzgebern in den USA gesprochen, ob die da überhaupt Interesse hätten und so weiter. Da war auch Interesse da. Damals war allerdings das auf dem Gamesmarkt das alles noch ganz anders mit der Entwicklung, mit der Finanzierung und so weiter. Da war dieses Indie-Development noch nicht ganz so groß, fast eigentlich gar nicht da. Meisten Spiele wurden finanziert über Publisher und so weiter. Und damals, 2005, 2006, war dann die Abmachung mit WEP, dass ich versuche, einen Publisher für das Projekt an Land zu ziehen.
Ganz kurz, wenn ich einhake, WEP ist der japanische Lizenzinhaber von Saber Rider, oder?
Ein WEP ist der US-amerikanische Lizenzinhaber. Inhaber.
Okay.
In Japan, da gibt es ja keinen Saber Rider, sondern da gibt es Sayushi Bismarck. Und WEP hat das dann 84 oder 86 aufgekauft, die Lizenz. Und hat das dann umgeschnitten und umgestaltet zu, wie wir es jetzt kennen, Saber Rider, neue Musik dazu gemacht und so weiter. Es gab auch einige Folgen, die extra nur dafür produziert worden sind, also für den amerikanischen Markt. Und das ist das Saber Rider, was wir heute eigentlich kennen und WEP, wie gesagt, das ist der Hauptlizenzgeber außerhalb von Japan. In Japan ist das Studio Piro, also das sind die wirklichen Hauptrechteinhaber. Und WEP arbeitet halt mit denen zusammen. Deswegen heißt das eigentlich auch, glaube ich, ein Copyright bei Piro und quasi in Vertretung von WEP. Also das ist ein bisschen kompliziert, aber im Endeffekt eigentlich auch gar nicht so wirklich wichtig. Ja, wo waren wir gerade stehen geblieben?
Wie es dann bis, also du hast gesagt, also seit 2005 arbeitest du im Prinzip an dieser Idee. Und dann ist ja aber noch mal ein bisschen Zeit gegangen, bis 2011 dann dieses Crowdfunding ins Spiel kam.
2005 hatte ich aufgehört, bei Nintendo zu arbeiten. Danach hatte ich mich dann halt 2007 hatte ich mich dann halt selbstständig gemacht und diverse Nintendo DS-Spiele gemacht für diverse Publisher. In der Zeit hatte ich dann halt auch versucht, da einen Publisher zu überzeugen und so weiter, aber das hat nicht so ganz funktioniert, weil die Zeiten damals, wo man dann einfach hingehen kann, du hast da ein Game Design Dokument, gehst zum Publisher und denen gefällt das, die machen das. Da waren die Zeiten auch schon lange vorbei. Da musstest du am besten schon eine komplette Demo-Version oder am besten schon das komplette Spiel fertig haben, um da irgendwie großartig Erfolg zu haben. Und dementsprechend habe ich das Projekt dann auch erstmal wieder ein bisschen auf Halde gelegt und pausiert. Zu dem Zeitpunkt war das eh wieder alles nicht so gefragt. Dann hieß es wieder Casual-Spiele und Brain Trainer und solche Geschichten. Und ja, wie gesagt, da war das eine ganze Weile auf Pause. Und als dann der Nintendo 3DS angekündigt worden war, da kam es mir wie ein Blitz. Jetzt, das müsste eigentlich die ideale, das ist eigentlich das ideale System, wie ich mir das so vorgestellt hatte, mit dem ganzen 3D und quasi mit der mit dem ganzen Remake und so weiter. Und da habe ich die ganze Sache wieder aufgenommen, dann bin ich nochmal zu WEP hin, habe nochmal mit denen gesprochen. Die hatten natürlich nach wie vor Interesse an der ganzen Geschichte. Und da war man sich dann relativ zügig einig, dass man da nochmal was machen sollte. Ja. Und ja, da kam dann gerade diese Crowdfunding-Geschichte beziehungsweise das Kickstarter auf. Das war ja da relativ erfolgreich. Nur Kickstarter hat damals einfach mal ausländische Projekte noch nicht angenommen. Das machen die ja bis heute teilweise noch nicht. Also Deutschland kommt, glaube ich, erst auch Ende des Jahres oder so.
Also offiziell ist es so, dass man, glaube ich, eine Person braucht, die in den USA irgendwie gemeldet ist oder zumindest da einen Wohnsitz hat und eine amerikanische Kreditkarte hat. Und dann
du brauchst so ein Amazon, also das ist auch alles bekannt. Also du brauchst einen Amazon Payments Account.
Genau.
Du musst eine feste Adresse da haben und diverse andere, glaube ich, mit Steuern. Und also das hat alles schon Hand und Fuß da. Das heißt, du kannst da nicht so relativ ja, einfach mal aus Deutschland da irgendwas machen. Dann brauchst du halt tatsächlich einen Kontakt in den USA. Und das war halt, damals war das halt auch schon ähnlich. Also ein Projekt aus Deutschland war da jetzt, wurde das quasi abgelehnt, weil ich habe tatsächlich da versucht. Mhm. Und damals haben die das ja, da waren die dann noch relativ klein und da haben die das halt wirklich wahrscheinlich, da hat jemand da gesessen und hat da sich jedes Projekt einzeln angeguckt und dann hat gesagt, ja, nehmen wir nicht. Und Saber Rider haben halt nicht genommen, weil das halt definitiv aus Deutschland kam.
Und wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, klar, man muss ja auch mal überlegen, das war 2011 dann und der große Kickstarter-Boom, also der wirklich dann, da wo die Millionen auf einmal erreicht wurden bei Crowdfunding-Projekten, das kam ja dann erst 2012, also Februar 2012 war das, wo Tim Schäfer sein Double Fine Adventure und dann alles, was dann danach kam an anderen erfolgreichen Kickstarter-Projekten, aber da ist das eigentlich erst so auf das Radar der Öffentlichkeit und der, ich nenne es mal, Spielerschaft geraten, dass man da irgendwie Geld für ausgeben kann. Und vorher war das ja eher so, ja, hatte vielleicht man mal gehört, dieses Crowdfunding, aber wusste eigentlich gar nicht genau, was das eigentlich ist.
Das ist richtig. Allerdings muss ich dazu sagen, wir waren so eigentlich mit das erste Spielprojekt, das über Crowdfunding quasi finanziert wurde. Und das Krasse war, dass auch in Deutschland war das ja eigentlich da zu dem Zeitpunkt noch wirklich ziemlich unbekannt. Also das Thema Crowdfunding hatten da die meisten noch gar nicht gehört gehabt. Und wir hatten das dann einfach mal probiert und hatten uns bei verschiedenen Crowdfunding-Plattformen, deutschen Plattformen gemeldet. Und im Endeffekt sind wir dann halt bei Bling gelandet. Und da hatten wir natürlich dann auch die Kampagne durchgezogen. Das war natürlich auch ein hartes Stück Arbeit, weil im Endeffekt musstest du die Leute erstmal überzeugen, was ist Crowdfunding? Ist das sicher? Und solche Geschichten. Also der Deutsche ist ja relativ ja vorsichtig bei solchen neuen Sachen. Mhm. Und aber im Endeffekt hat das tatsächlich auch funktioniert. Da möchte ich aber bei der Gelegenheit auch gleich nochmal betonen, dass, und das hatten wir ja auch damals so immer beschrieben und auch gesagt, das Geld, was wir damals eingesammelt hatten, insgesamt waren es ja, also die Summe, die am Ende rauskam, waren ja 15.000. Bei uns sind dann halt 12.000 angekommen, etwas weniger, nach den ganzen Abzügen von Kling und so weiter. Und da sollte eigentlich jedem klar sein, dass das natürlich nicht ausreicht für die komplette Entwicklung eines Videospiels in der Dimension. Das mag vielleicht ausreichen für ein kleines iOS-Spiel oder so, aber es war ja, es ging ja um ein komplettes Spiel in 3D, teilweise ähnlich wie Star Fox 64. Und da muss man schon ein bisschen mehr reinstecken als 12.000 Euro. Also da ging es halt immer nur um eine quasi Anschubsfinanzierung, um genügend Material zu entwickeln, was man dann einem Publisher vorlegen kann, um dann weiter zu verhandeln, ob das Projekt dann halt mit dem Publisher durchgezogen wird oder nicht. Und wir waren tatsächlich auch in engen Verhandlungen und das sah auch richtig gut aus, aber im letzten Moment ist es geplatzt. Wir wussten natürlich nicht, wieso. Also gesagt, dann der hieß es einfach, nee, machen wir doch nicht, so nach dem Motto. Ja, ein paar Monate später war der Publisher dann nicht mehr da. Also das war dann, da war dann eigentlich klar, warum das Ganze dann in den Sand gefahren ist. Natürlich, für uns war das natürlich wieder ein großes Problem, weil danach ging das mit Publishern und mit dem üblichen System, wie das so eigentlich immer war, komplett den Bach runter. Also einen Publisher zu kriegen, der dein Projekt zu finanziert, das ist noch fast unmöglich geworden im Endeffekt, weil alle hatten so Angst und keiner wollte irgendwie ein Risiko eingehen. Und für einen Publisher, muss man dazu sagen, war Saber Rider auch ein Risiko. Obwohl die Fanbase groß genug ist und so weiter, aber da sind so viele unkalkulierbare Fakten für die dabei, dass viele dann einfach nur gemeint haben, ja, wenn ihr das Spiel fertig habt, dann können wir, dann legen wir das gerne auf und vertreiben das. Das ist kein Problem. Aber Vorabzahlung war immer ein Problem. So,
Also es ist
wie
halt das
gesagt.
klassische Henne-Ei-Problem so ungefähr, ne? Der
Ja.
Publisher will ein fertiges Spiel haben, was er dann verlegt, und ihr braucht aber Geld, um überhaupt erstmal ein fertiges Spiel herzustellen, damit die das verlegen können. Also es ist immer so dieses, na, da, einer muss ja mal den Anfang machen, damit man überhaupt erstmal den nächsten Schritt vollziehen kann, ne?
Ich sage jetzt mal so, früher zu Super Nintendo und das natürlich auch davor, Super Nintendo, Nintendo 64, PlayStation-Zeiten, da war das eigentlich so ziemlich gang und gäbe, dass die Spiele durch einen Publisher irgendwie finanziert wurden. Da war auch der auch, dass das Spieleaufkommen irgendwie, also das war irgendwie alles komplett anders damals. Ob es nun besser oder schlechter war, da mag sich sicherlich jeder drüber streiten, aber im Endeffekt, es war anders, es hat anders funktioniert und man konnte sich dann wahrscheinlich auch teilweise drauf verlassen. Nur zu der Zeit war ich noch absolut kein Entwickler. Da hatte ich nicht wirklich die Einsicht, wie das da so funktioniert. Aber wie das jetzt, beziehungsweise wie das zu dem Zeitpunkt war, ging quasi das übliche System Publisher, Finanzierung und so weiter komplett eigentlich den Bach runter. Mittlerweile ist es ja so, dass es Indie-Entwickler, die sprießen ja wie Pilze aus dem Boden im Endeffekt und versuchen da ihre Projekte zu machen. Das ist aber eigentlich auch ganz cool. Nur das Problem ist halt, dass die meisten Indie-Entwickler kein Geld haben. Und da bietet sich natürlich Crowdfunding ganz gut an.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt hört man ja schon raus, dass du offenbar sehr, sehr an dieser Saber Rider irgendwie Serie, aber auch an der Lizenz und an diesem Universum hängst. Also gibt's da einen Grund dafür, dass du da, also bist du einfach damals als Kind schon einfach von dieser Serie angefixt worden, oder?
Also ich bin ein richtiger Fan. Ich bin ein Fan der Serie. Und das war ich als Kind, haben wir die früher geguckt. Da sind wir nachmittags von der Schule gekommen und dann haben wir den Fernseher eingeschaltet. Das war aber damals schon auf RTL 2 tatsächlich. Da lief ja noch dieses Bimbambino zum Beispiel. Und in dieser Zeit liefen dann ja die verschiedenen Trickfilme. Da war He-Man dabei und zeitweise Galaxy Rangers, Saber Rider und natürlich solche anderen Geschichten wie Calimero und solche anderen, ja, für kompletten Kinderserien halt. Und da sind wir natürlich dann immer direkt nach der Schule, zack, Fernseher an und dann ging natürlich die Serie weiter. Und das Coole war, man konnte sich halt am nächsten Tag tatsächlich auch mit anderen darüber unterhalten, weil die es nämlich auch geguckt hatten. Und das war eigentlich für die meisten, zusammen mit jetzt zum Beispiel Turtles oder He-Man und so, das waren dann eigentlich nur die populären Serien im Endeffekt. Und ja, dann hatte ich mein erstes Videospielsystem war ein Super Nintendo. Und ja, als Kind, dann denkt man natürlich, oh, für die Serie, da hätte ich doch gerne ein Spiel. Für Turtles gibt es ja auch ein Spiel und so weiter und so weiter. Da hat man natürlich überhaupt keine Ahnung, wie das ganze Business da überhaupt funktioniert. natürlich wollte ich ein Saber Rider Spiel, aber es hat es nie gegeben. Und ja, irgendwie 2004 oder 2003 hat dann Anime House die DVD-Box angekündigt, die allererste. Und da war ich natürlich auch sofort dabei. Und das hat dann natürlich auch irgendwie wieder dazu geführt, dass ich dann 2005 da wirklich halt versucht habe, ernst zu machen mit der ganzen Geschichte, mit der Lizenz, mit WP in Kontakt zu treten, ob die da wirklich Lust drauf haben und so. Ja, im Prinzip so ist das passiert, weil ich eigentlich nur ein Fan war. Es hat mich immer interessiert, ich wollte sowas haben, es hat es nie gegeben. Also ja, einen gewissen Background hatte ich ja, das, ja, da dachte ich, dann versuchen wir das Ganze einfach mal und sehen, ob es funktioniert. Und ja, wir sitzen immer noch.
Aber also das ist mir dann irgendwie persönlich nicht so ganz klar, weil man müsste ja eigentlich meinen, der schwierigste Part bei der Entwicklung eines Saber Rider Spiels wäre doch jetzt mal die Lizenz zu bekommen. Und das ist dir ja schon gelungen. Also das heißt, eigentlich müsste man ja meinen, nach dem logischen Verständnis, ein Publisher schaut sich das an und sagt, ach Mensch, toll, ihr habt ja schon eine bekannte Lizenz. Das ist ja viel besser, als wenn ihr mit einfach irgendeinem unbekannten Spiel hierher kommt. Und ja, super, publishen wir, weil da wissen wir, die Serie ist beliebt und zumindest die Tatsache oder die Gefahr, dass es ein kompletter Flop wird, ist eigentlich nicht gegeben, weil Lizenzspiele, so nach dem Motto, sind ja immer auch verschrien in der Branche als Lizenzschrott, aber sie werden ja immer noch gemacht bis heute, weil man halt weiß, wenn da Spider-Man draufsteht oder was weiß ich was, dann wird das zumindest von einer gewissen Fanbasis schon mal gekauft, allein aufgrund des Namens. Und das müsste man ja eigentlich als Publisher jetzt bei Saber Rider auch denken. Wenn die Lizenz draufsteht, dann zumindest ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich überhaupt nicht verkauft, weil es eine ganz unbekannte Marke ist, nicht gegeben.
Genau, das war auch mein Denken. Genauso bin ich auch an die Geschichte rangegangen. Ganz genau so. Du hast eigentlich genau das zitiert, was damals bei mir im Kopf so vorging. Das ist ja alles kein Problem und die nehmen das definitiv und das ist eine Lizenz, die zieht und so weiter. Ich habe mit vielen Publishern gesprochen und bei diversen saßen auch Leute dort, mit denen ich gesprochen hatte, die ausgesprochen Fans der Serie sind und das selber gerne gesehen hätten, dass das bei ihnen im Haus quasi gepublished wird. Das Problem war aber, es ist leider, für wie ich es vorhin schon sagte, für die ist das ein Risiko, ganz einfach mal, und das teilweise ein unkalkulierbares Risiko. Und da, die denken da ein bisschen ganz anders als wir, weil wir denken als Fan. Okay. Und wir wissen, oh, das ist die Serie und die funktioniert, wir wissen, da gibt's Fans und so weiter. Das wissen die auch, aber die wissen da noch wahrscheinlich ein paar andere Sachen. Dass zum Beispiel möglicherweise zu dem Zeitpunkt gerade funktionieren Ballerspiele nicht. Oder zu dem Zeitpunkt funktionierten dann gerade, zum Beispiel zu der Zeit, wo ich die DS-Spiele gemacht hatte, da funktionierten dann halt kurioserweise keine 2D-Spiele mehr, sondern dann sollte alles in 3D sein. Dann hatte Nintendo übelsten Erfolg mit diesem Dr. Kawashima Brain Training und jeder wollte dann nur noch Brain Trainer haben. Und wenn du dann mit irgendeiner Idee kommst, wo die eigentlich schon direkt fest vorgelegt ist, im Sinne von ein komplett durchdachtes System und so weiter, wo sich nichts mehr ändern lässt oder wo man das quasi an den aktuellen Trend anpassen kann, dann ist das sowieso dann uninteressant und dann stehst du halt da und dann kannst du nichts mehr mitmachen.
Jetzt vermute ich aber doch mal mit meinem, ich sag mal absichtlich rudimentären Wissen über Game Design, dass ein Spiel für ein 3DS kann doch nicht so extrem teuer sein. Also hast du irgendwie so eine ungefähre Zahl im Kopf, was es jetzt kosten würde, so ein Saber Rider Spiel komplett einfach, also jetzt nur konzentriert auf 3DS und keine anderen Plattformen, also kein Multiplattform entwickeln und ähnliches. Wenn man das einfach zu Ende bringen würde, weil das ist ja natürlich klar, dass das nicht so teuer ist, wie wenn du jetzt irgendwie Next-Gen-Titel entwickelst für PS4 und Xbox One mit Multiplayer-Modus und was weiß ich was und einfach nur dieses Spiel zu Ende bringen willst.
Da bist du natürlich dann direkt ein paar Millionen, wenn du jetzt PlayStation 4 oder sowas.
Genau, ja. Und da musst du doch mit dem 3DS deutlich niedriger sein und
da. Da sieht immer alles so easy aus, ist es aber absolut nicht. Und wir reden hier auch, Das ist die Entwicklung auf so ein Handheld, das ist halt nicht wie auf einfach ein Spiel für Windows PC oder machen. Das ist alles ein bisschen komplizierter. Die Hardware dafür, die kostet auch eine Menge Geld. Das kann ich jetzt nicht so sehr ins Detail gehen aus NDA-Gründen, aber es kostet definitiv Geld und das Geld, was du da reinsteckst, das muss ja am Ende auch irgendwie wieder rauskommen. So, das ist ein
Kosten. Also darf ich ganz kurz, du musst nichts dazu sagen, damit du auch kein NDA brichst. Ich ergänze das jetzt einfach mal, ohne dass du was dazu sagst. Wenn man nämlich entwickeln will für irgendwie Plattformen, dann braucht man immer so Dev-Kits und braucht auch eine Lizenz des Herstellers, also im Fall, in diesem Falle eben dann Nintendo. Die müssen einem eine spezielle Entwicklungssoftware und eine spezielle Entwicklungshardware stellen, damit man dafür entwickeln kann. Und das ist eben bei unterschiedlichen Entwicklern unterschiedlich teuer. Also eine genaue Zahl weiß ich auch nicht, aber bei Nintendo muss man da hingehen, muss die Lizenz kaufen und muss diese Hardware kaufen, damit man das immer diese Dev-Kits bekommt. Das jetzt nur als kleinen kurzen Einschub, zu dem du nichts sagen musst, damit du kein NDA brichst.
Genau. Aber so sieht's halt aus und wie gesagt, das ist ein Kostenfaktor und wir hatten das Spiel ja als eine 3D-Variante quasi als Remake geplant gehabt. Mhm. Und da muss natürlich auch alles in 3D gebaut werden. Ein weiterer großer Faktor sind einfach mal die ganzen 3D Assets, die man dafür braucht, um so ein Spiel zu machen. Das ist, braucht ja für jedes Level, ich sage jetzt mal so, 10 verschiedene Gegner. Die müssen gebaut werden, die müssen animiert werden. Du brauchst deine eigenen Figuren, du brauchst deine Zwischensequenzen, das muss alles gebaut und animiert werden. Das ist ein echter Riesenkostenfaktor und im Endeffekt die Kalkulation für Saber Rider war für diese 3D-Version war immer, lag immer so bei ca. 250.000 Euro oder am besten mehr.
Aber jetzt sind doch, also 250.000 Euro hört sich jetzt nach einer Menge an, aber da würde ich doch jetzt mal behaupten, irgend so ein größerer internationaler Publisher, bei dem fällt doch 250.000 Euro in der Bilanz überhaupt nicht auf. Das ist doch das, was die normalerweise an Porto kosten für irgendwie was
so ausgeben. Solche großen Publisher, sowas wie EA oder Activision oder so, da brauchst du gar nicht anfragen. Da kriegst du nichts unter im Endeffekt. Da musst du wirklich richtig, richtig outstanding sein. So wie die Jungs von Crytek damals mit Far Cry. Die sind ja quasi von Ubisoft entdeckt worden. Das war ja das. Solche Sachen kriegst du möglicherweise da unter und selbst dann nicht alles. Im Endeffekt, da musst du auch noch riesiges Glück haben. Wenn ich da komme mit so einer Lizenzumsetzung, dann sagen die, ist eine Lizenz. Da muss man ja erst wieder Lizenzgebühren abdrücken und so weiter und dann ist die Fanbase, die ist ja auch relativ, ja, wie sagt man, ja, unberechenbar in dem Sinne. Nur weil jetzt 100.000 Leute ein Fan von der Sache sind, heißt das aber nicht gleich, dass 100.000 Leute dieses Spiel dann auch kaufen. Vielleicht kaufen von den 100.000 nur 20.000. Wenn du dann aber mit 100.000 gerechnet hast, die du verkaufen müsstest, dann hast du natürlich extrem Minus gemacht. Und da muss man natürlich rechnen und so rechnen die halt auch. Und dann, wenn das Risiko zu groß erscheint, dann sagen die halt nein. Ja, dann musst du weiter suchen oder dir eine andere Möglichkeit suchen, das Ganze zu finanzieren.
Wie ist denn das mit WEP? Weil die sind ja im Prinzip der Lizenzinhaber und die hätten ja auch durchaus ein prächtiges Interesse dran, dass ihre Lizenz auch im Spielebereich quasi genutzt wird. Hätten die nicht irgendwie vielleicht was vorstrecken können oder halt sagen, ja gut, dann bezahlen wir quasi die Fertigstellung des Spiels und dann könnt ihr damit, oder nicht die Fertigstellung des Spiels, aber die Fertigstellung einer Alpha-Version, damit man was Vorzeigbares hat und damit könnt ihr dann an Publisher gehen und wenn die das dann finanzieren, dann zahlen wir die Anschub oder bekommen wir die Anschubfinanzierung zurückbezahlt.
Naja, sowas in der Richtung haben wir natürlich auch schon versucht, aber im Endeffekt ist es ganz klar, WEP ist ein Lizenzgeber und der will quasi Geld von uns. dass wir die Lizenz nutzen im Endeffekt. Die sind natürlich WPs schon sehr zuvorkommend und man kann mit denen wirklich reden und die sind auch hilfsbereit und wenn da irgendwelche Fragen sind oder so, aber sowas wie Finanzierung, das funktioniert halt nicht. Zumal man auch sagen muss, dass WEP auch nur ein Zweig von einer größeren Firma ist. Ja, umso größer die Firmen werden, umso komplizierter wird es ja eh. Also das funktioniert leider nicht.
Okay, also das heißt, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen, dieser Crowdfunding-Aktion damals 2011, die zwar sehr erfolgreich war und auch damals in den Medien, also das ist ja auch immer so ein Grund, warum mittlerweile funktioniert das nicht mehr so gut, aber damals wurde das immer so als Grund angegeben, warum man Crowdfunding macht, dass man halt sagt, so ja, dann nimmst du halt auch eine Menge Medienecho mit, weil du musst halt keine PR-Agentur bezahlen, die da halt ordentlich dafür sorgt, dass das Zeug überall platziert wird und Events veranstaltet und was weiß ich was, sondern du hast dann eine Aktion und dadurch wird automatisch darüber berichtet. Und,
ja, das war damals, war das alles gar nicht beabsichtigt in dem Sinne. Also dieser in Anführungsstrichen Medienrummel, der kam dann einfach unerwartet, weil das war, wie gesagt, das hatte ich mir so nicht vorgestellt in dem Sinne. Die hatten halt, das war alles damals noch neu und dann, wir hatten dann mit den Plattformbetreibern hatten wir dann halt das alles so abgeklärt. Das war auch zu dem Zeitpunkt das quasi das erste Spieleprojekt bei denen definitiv und einer der ersten generell, zumindest im deutschsprachigen Raum. Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Wo war ich denn stehen geblieben?
Macht nichts.
Wir waren bei Crowdfunding und verschiedenen Plattformen.
Genau, und Medienaufmerksamkeit, dass das dann.
Ja, und wir hatten, wie gesagt, war dann alles soweit klar mit dem Betreiber und dann ging das halt alles online. Dann haben wir dafür gesorgt, dass die Leute die Infos dann halt auch kriegen. Die Runde ging, also das hat wirklich relativ schnell die Runde gemacht. Das hat war dann auch sogar teilweise auf internationalen Newsseiten zu lesen. Dann kamen halt verstärkt Anfragen nach diversen Interviews oder ob ich dann auf diversen Veranstaltungen da irgendwie einen Vortrag halten kann wegen Crowdfunding, wie das funktioniert. Also zu dem Zeitpunkt war das tatsächlich echt noch neu und alle waren daran interessiert. Mhm. Ja, und dass dann ausgerechnet, dass unser Projekt dann auch finanziert wird mit mehr als wir eigentlich einnehmen wollten, dann war natürlich das Interesse der Medien relativ groß und man war hier und da vertreten. Und als wir dann so gesehen haben, okay, cool, da ist ja doch ein riesiges Interesse da, da dachten wir dann, okay, cool, das müsste natürlich auch auf die Publisher abwerben, die sehen jetzt, okay, die Fans sind da, die Fans, die haben 15.000 Euro jetzt in die Kampagne quasi reingesteckt und die wollen das Spiel. So, das war ganz neu, das gab es so noch nie und das hat direkt funktioniert. Dann denkt man ja, okay, das müsste eigentlich jetzt diverse Publisher irgendwie imponiert haben, aber leider sind sie doch ziemlich eiskalt geblieben. Das war natürlich dann wieder so, da müssen wir natürlich jetzt wieder uns einen Plan B ausdenken und wie wir jetzt weitermachen und so weiter, weil wie gesagt, mit 12.000 kannst du kein Spiel machen in der Richtung. Das war einfach so nicht drin. Also haben wir weiter unser Demo-Material gemacht. Es gibt ja definitiv eine spielbare Demo-Version mit 3 Leveln. Videos gibt es ja davon online. Dann gibt es halt, wie gesagt, noch einige 3D-Assets, die wir eigentlich auch noch gar nicht so wirklich gezeigt haben. Also es wurde halt kontinuierlich was gemacht an der ganzen Geschichte. Es wurde gebaut und weiter dran gearbeitet und das, obwohl dann irgendwann war das Geld natürlich auch gebraucht, ist klar. Wir haben natürlich dann trotzdem weitergemacht und zwar das alles dann bis jetzt halt zum Selbstkostenpreis. Mein 3D-Artist, der Philipp, der hat so ziemlich jede freie Minute aufgewendet, um irgendwelche Assets zu bauen und der meint ja richtig gut. Der hat ja zum Beispiel auch den kompletten Rembrandt-Trailer gebaut. Das, wie gesagt, das haben wir jetzt alles bis jetzt komplett dann ohne Bezahlung gemacht, in der Hoffnung, dass es halt irgendwie noch was wird mit dem Projekt. Und ja, jetzt ist es halt so, dass wir ein bisschen umgedacht haben und mussten natürlich irgendwie das Ganze, wir haben den Leuten natürlich ein Spiel versprochen und wir möchten natürlich auch weiterhin ein Spiel bringen. Da führt für uns kein Weg vorbei. Das Saber Rider-Spiel muss passieren. Nur sind wir uns eigentlich ziemlich klar, dass wir zum Beispiel über Crowdfunding oder so keine 250.000 Euro oder vielleicht mehr einsammeln können. Das funktioniert nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktionieren würde. Deswegen haben wir dann die Pläne ein bisschen abgeändert. Und da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Hattest du jetzt noch ein paar andere Fragen zu den Themen vorher?
Also ich wollte da nochmal aufdröseln, was ich jetzt so im Vorgespräch so ein bisschen mitbekommen habe, war ja, dass eben, weil ihr auch Pech hattet mit dem Publisher und dann eine Insolvenz von dem Publisher ja auch mit reinkam, was du ja schon erwähnt hast, also dieses Original Fire Hazard Games hieß es ja, glaube ich, damals.
Fire Studio, ja.
Genau, das gibt's jetzt in der Form nicht mehr. Und wie sieht das aktuell aus? Bist du quasi noch der Einzige und die anderen hängen da nur noch quasi ehrenamtlich mit drin oder halt, weil sie auch an dieses Saber Rider Spiel glauben? Oder gibt's noch ein Game Studio, was dahinter steht?
Also Fire Hazard Studio gibt's nicht mehr, aber auch schon länger eigentlich nicht mehr. Ich muss aber auch dazu sagen, Fire Hazard Studio hatte in dem Sinne nicht wirklich was mit dem Saber Rider Spiel zu tun. Wir hätten es nur unter dem Studionamen dann wirklich produziert, wenn irgendwie eine Finanzierung zustande gekommen wäre. Nur, wie gesagt, Fire Hazard Studio gibt's nicht mehr und die Leute, das ganze Team, das waren aber alles Freelancer, also die waren jetzt nicht bei Fire Hazard Studio angestellt oder so, das waren halt oder sind halt eine Ansammlung von Entwicklern, 3D-Artists und so, also tatsächlich auch aus der Branche, um dieses Spiel halt von Fans für Fans zu machen. Das war halt der Plan oder ist halt immer noch der Plan.
Ja, na gut, klar, aber auch als Freelancer muss man ja Miete und Essen und Ähnliches bezahlen und
als Freelancer kannst du ja noch andere Dinge, also kannst ja noch reguläre Projekte nebenbei machen, quasi. Also ich meine, du musst ja nicht 24 Stunden lang nur Saber Rider machen. Wenn du als Freelancer kommst, musst du ja halt ja deine Brötchen anderweitig halt verdienen, musst du halt dann irgendwelche Aufträge annehmen und so weiter. Also der übliche Weg eigentlich.
Genau, und jetzt hast du ja schon angesprochen, es soll jetzt irgendwie was passieren. Also du glaubst weiterhin sehr an dieses Saber Rider Spiel, weil du dir mit auch, was man jetzt auch schon rausgehört hast, so ein Kindheitstraum erfüllen willst. Was ist jetzt da für die Zukunft geplant?
Also ursprünglich, die ursprüngliche Saber Rider Idee von 2005 ungefähr war ja eigentlich tatsächlich ein 2D-Spiel. Und zwar auf dem Game Boy Advance oder auf dem Nintendo DS. Ein paar Screenshots gibt es da ja auch. Müssten bei uns auf unserer Facebook-Seite sein. Später ist das dann halt, die Idee halt ein bisschen größer geworden, dass wir das dann halt komplett als ein 3D-Titel machen, ähnlich ein bisschen wie Star Fox 64, Sin and Punishment. Und ja, an dieser Idee haben wir ja die ganze Zeit halt festgehalten. Allerdings ohne irgendwelche Finanzierung ist das halt so nicht machbar. Und wenn wir da jetzt keinen Investor in dem Sinne haben, der diese Summe vorstreckt über Crowdfunding, glaube ich nicht, dass wir so viel Geld für dieses Projekt sammeln können. Wir haben zwar viele Fans, die Serie hat sehr viele Fans, allerdings ist diese Summe, ich sage jetzt mal 250.000 Euro, das ist doch ein bisschen viel, glaube ich, um das für so einen Titel einzusammeln mit einem Team, was bisher noch nichts anderes in dem Sinne gemacht hat. Also wir haben zwar alle Spiele gemacht, dort und dort und dort, aber als Team in dem Sinne war das ja bisher noch nicht so. Wir haben ja bisher die ganze Zeit nur an unserem Saber Rider Titel gearbeitet. So, und um das ganze Projekt doch noch richtig gut durchzuziehen, haben wir uns entschlossen, nochmal einfach Kickstarter anzugehen, also tatsächlich auch wirklich Kickstarter. Und zwar wollen wir das machen in Zusammenarbeit mit WEP. Da sind wir uns auch schon einig, WEP ist definitiv dabei, die stellen uns den Account und die ganzen Geschichten in den USA, also das ist quasi unser Crowdfunding-Partner. Und das Spiel an sich, wir haben jetzt einfach sind einfach zu der Idee von 2005 zurückgegangen und es wird halt ein klassischer, schöner Retro-2D-Titel im 16-Bit-Style, so wie es damals, sagen wir mal, Anfang der 90er Jahre gewesen wäre. Und wollen das halt so ein bisschen auf der Retro-Schiene umsetzen, da Retro ja momentan auch wieder übelst angesagt ist. Wenn wir einfach ja, unsere alte Idee reaktivieren und ja, auf der Welle mitsurfen, ein bisschen.
Und genau, ist dann auch diese 250.000, was du jetzt immer so als Hausnummer genannt hast, ist das dann auch die Kickstarter-anvisierte Summe?
Nein, natürlich nicht. Das, die 2D-Variante, die kostet natürlich erheblich weniger. Also da versuchen wir mit einer Startsumme von, das ist jetzt noch nicht ganz genau festgelegt, aber wir spielen gerade mit der Zahl zu starten mit 35.000. Mhm. Damit wäre das Core-Game quasi machbar. Es wird noch eine Reihe von Stretch-Goals geben, um noch ein paar andere Sachen zu ermöglichen. Ja, es gibt, wie gesagt, ein richtig krasser extra neuer Soundtrack zum Beispiel, der wäre natürlich ein bisschen teurer. Die Originalstimmen, das ist auch noch so eine Sache. Die deutschen Stimmen sind glücklicherweise relativ easy zu bekommen, also die Leute, weil wir mit denen gut in Kontakt sind und wenn es um Saber Rider geht, dann sind die alle relativ schnell dabei. Leider sieht das mit der englischen Variante ein bisschen anders aus. Wir waren im Kontakt mit Peter Cullen und mit diversen anderen Synchronsprechern da, beziehungsweise wir waren in Kontakt mit deren Agenten und da ist nicht so, ja, und alles cool und machen wir mal und gucken wir mal, sondern da dann kostet eine Session mit Peter Cullen kostet $15.000. Und da ist noch nicht mal klar, wie lange die Session ist und wahrscheinlich brauchen wir wesentlich mehr, also wahrscheinlich brauchen wir 2 oder 3 Sessions möglicherweise. Und ja, da sieht es dann halt schon wieder schlecht aus. Im Endeffekt frisst dann sozusagen die Stimme im Endeffekt das ganze Budget auf. Das könnten wir dann, wie gesagt, als Stretch Goal noch extra mit einfügen und sagen, okay, wenn wir dann doch auf die und die Summe kommen, dann können wir noch die Originalstimmen einbauen. Das entscheiden dann im Endeffekt die Fans. Wenn sie genügend reinstecken, dann können wir das machen. Die Möglichkeiten sind definitiv da. Aber wir wollen natürlich sowohl uns als auch die Fans nicht überfordern. Deswegen versuchen wir erstmal mit einer kleinen, soliden Summe anzufangen, wo wir wissen, damit können wir definitiv ein Spiel abliefern. Und alles, was oben drauf kommt, ja, das ist dann halt alles Improvement. Was wir vorhaben, ist, das Spiel können wir direkt liefern für PC, Mac, Linux und 3DS. Also unsere Engine, die ist, wir haben eine eigene Engine. Wir nutzen nicht irgendwie Unity oder so. Hm. Und damit können wir, wie gesagt, direkt auf diese Systeme deployen. Und ja, das ist auch das, was wir dann direkt mit der Grundsumme anbieten. Also wir bieten an PC mit den verschiedenen OS und 3DS.
Okay. Eine Frage habe ich jetzt noch, wenn man nochmal zurückgreift auf den alten Crowdfunding-Aktionen. Ich will immer Kickstarter sagen, komischerweise, weil Kickstarter für mich so ein Inbegriff geworden ist des Crowdfundings, weil es halt einfach de facto die Plattform ist. Aber natürlich ist halt Crowdfunding eigentlich das Wort dafür und Kickstarter nur eine der Plattformen.
Das, ja, die Plattform hieß halt Bling bei uns damals.
Aber genau.
Die Plattform, die gibt's ja jetzt nicht mehr.
Genau, also, das habe ich nämlich auch gemerkt. Ich habe nämlich mal nochmal geschaut, ob es die Aktion von damals noch gibt in der Vorbereitung auf den Cast, ob man da nochmal nachgucken kann. Also dieses Bling.de ist mittlerweile weg, ja. Gibt es nicht mehr. Was ist denn mit den Bäckern von damals? Also, weil ich meine, es waren nicht so viele, glaube ich 160 oder sowas, wenn mich nicht alles täuscht.
Ungefähr.
Nee, genau.
Ein bisschen weniger, glaube ich. Also da müsste ich jetzt auch genau mal in meiner Excel-File nachgucken, aber ungefähr.
Genau, habt ihr euch da irgendwie was überlegt? Also, weil ich weiß, klar, man sagt immer bei diesem Kickstarter, hey, du hast keine Garantie, dass du da irgendwie was für bekommst. Und gibt's da, also ganz kurz zum Hintergrund auch noch, ich kenne natürlich einen der, oder nicht natürlich, sondern ich kenne einen der Bäcker sogar, das ist nämlich der Michael Obermeier von GameStar und GameTube, der war damals total begeistert, ist auch sehr großer Saber Rider-Fan und der hat damals da auch Geld reingeworfen und deswegen frage ich jetzt auch mal stellvertretend für ihn quasi, habt ihr da die Kontaktdaten von den, also die E-Mail-Verteiler noch und gibt's irgendwie sowas wie, okay, sollte die Kickstarter, die neue Kickstarter-Kampagne erfolgreich laufen und das auch funktionieren, dann, das Geld ist natürlich weg von damals, aber wir werden dann sehen, ob wir zumindest diese Leute, die uns damals schon unterstützt haben, irgendwie vielleicht denen dann trotzdem noch einen Key zukommen lassen können, unter der Voraussetzung, dass das Spiel fertig wird.
Also ganz ehrlich, dem einfach nur einen Key zukommen lassen, das wäre, glaube ich, ein bisschen wenig, würde ich jetzt mal so sagen. Also je nachdem, was die Leute da gespendet haben. Ja. Natürlich habe ich eine komplette Liste und eine komplette Adressenliste mit den von den Leuten, die da beteiligt sind und waren. Wir haben auch einen Mail-Verteiler, Newsletter, allerdings wahrscheinlich weniger, als es eigentlich sein sollte. Das Problem ist, dass diese ganze Publicity-Arbeit dort mache eigentlich komplett ich und damit bin ich ziemlich ausgelastet, weil ich muss halt auch noch irgendwie Brötchen verdienen, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Allerdings, wie gesagt, die Plinger sind alle nicht vergessen worden. Sie wurden zum einen schon im Rembrandt-Trailer im Abspann bedacht, als kleine Geste. Und für die Summe, die gespendet haben, da sind wir jetzt natürlich am Überlegen, wie wir das am besten kompensieren können, weil vergessen wollen wir die Leute auf keinen Fall. Die sollen auf jeden Fall ihr Spiel bekommen und wegen den Rewards, da müssen wir natürlich mal gucken, wie wir die am Ende konvertieren zu den aktuellen, die wir dann natürlich beim Kickstarter anbieten werden. Da kommen ein paar richtig coole Sachen. Die Sachen sind auch wesentlich besser durchdacht als bei der Originalkampagne, das muss ich auch dazu sagen. Damals war das alles super neu und keiner hatte wirklich Ahnung von nichts, sage ich jetzt mal so. Das hörte sich alles super an und dann hat man natürlich, okay, das machen wir jetzt so und so und das wird funktionieren und bla bla. Wenn dann natürlich aber, das war natürlich alles darauf ausgelegt, dass irgendwann mal ein Publisher einspringt, der das Ganze finanziert, also diese Entwicklung für das Spiel. Das ist natürlich nicht passiert. Sorry. Das ist natürlich so nicht passiert und dementsprechend wurde das natürlich alles ein bisschen schwieriger. Allerdings, wir haben da ein paar coole Ideen. Da möchte ich jetzt noch nicht so viel dazu sagen, weil das alles noch in Planung ist und wird auch alles noch mit WEP besprochen. Allerdings, wie gesagt, die werden nicht vergessen und die haben wir definitiv immer im Hintergrund. Und da sind im Prinzip eigentlich die, die wir dann als erstes ansprechen werden, bevor wir die aktuelle Kampagne dann auch starten werden. Weil im Endeffekt, nicht, dass die irgendwie ein bisschen durcheinander kommen. Sie können sich natürlich auch nochmals an der neuen Kampagne beteiligen, allerdings jeder wird dann nochmal angeschrieben. Mit gewissen Details gefragt, wie er gewisse Dinge haben möchte und so weiter. Und dann gucken wir mal, wie wir sich da am besten einigen können. Also die werden definitiv auch noch bedacht.
Okay, das ist ja zumindest ein faires Angebot. Wann soll das losgehen, der Kickstarter? Also ich weiß, es gibt noch kein genaues Datum, aber so ungefähr, wann sollte man die Augen aufhalten?
Wir peilen momentan Dezember an. Wie gesagt, ein gewisses Datum gibt es jetzt noch nicht, aber irgendwann im Dezember definitiv. Das ist der jetzige Plan. Wir stellen gerade noch ein paar gewisse Sachen zusammen. Es müssen noch ein paar Assets gemacht werden, die natürlich die 2D-Idee widerspiegeln. Weil du vorhin meintest, das Geld ist weg, das ist ja nicht wahr. Dass die ganzen Assets und die ganzen Daten, also alles, was wir erstellt haben, das ist ja alles abgespeichert und das ist alles jederzeit wieder nutzbar. Das sind gut 200 GB nur Saber Rider Daten, die hier vorliegen. Wie gesagt, das ist nicht verloren, definitiv nicht.
Okay. Wenn man sich da informieren will, dann, du hast ja schon angesprochen, es gibt eine Facebook-Page, Twitter wahrscheinlich auch, es gibt einen Tumblr-Blog, wenn man unter, magst du die genaue Adresse nochmal nennen?
Der Tumblr Saber Ride, jetzt muss ich gerade raus, mal gucken, kleinen Moment, dieses Tab hier.
Ist aber auch kein Problem, ist sowieso alles im Blogpost dann verlinkt, wenn man da nochmal irgendwie zumindest sich informieren möchte. Und über diese Kanäle wird man dann ja auch auf jeden Fall mitbekommen, wann dann die Kickstarter-Kampagne losgeht.
So, also die URL ist www.saberridergame.com und Saber Rider Game komplett zusammengeschrieben. Mhm. Und da kommt man dann auf diesen Tumblr-Blog, was jetzt quasi als Hauptseite genutzt wird, weil das einfach mal am einfachsten ist zu verwalten momentan. Und für ein paar News ist das eigentlich ganz ausreichend. Ansonsten haben wir dann ja noch die Facebook-Seite, SaberRider Official heißt sie. Da geht es eigentlich im Grunde eigentlich um die eigentliche Serie, weniger um das Spiel. Also das ist eine typische Fanseite, die wird allerdings von mir betreut. Und das ist auch die offizielle Seite, die WEP quasi autorisiert hat.
Mhm. Gut, aber da wirst du wahrscheinlich dann auch auf den Kickstarter hinweisen, wenn der
dann schon klar. Allerdings werde ich da, wenn ich da so kleinere News habe, wie, oh, wir haben hier einen neuen Screenshot oder sowas, dann wird er in der Regel nicht da gepostet, weil das, die News, die da gepostet werden, sollten schon ein bisschen Relevanz haben, in dem Sinne, dass das halt auch ein paar mehr Leute interessiert. Wenn ich da jeden Tag 3 verschiedene Posts mache, das ist nicht so gut. Hm. Wie gesagt, das gibt es noch. Dann haben wir einen YouTube-Kanal. Bei IndieDB sind wir auch vertreten. Und eigentlich auch relativ gut positioniert mit der Popularität. Was haben wir noch eigentlich? Dann haben wir haben einen Twitch-Kanal, den hatte ich aber bisher noch nie benutzt, um ehrlich zu sein. Allerdings irgendwann wird er definitiv mal zum Einsatz kommen. Und eigentlich sind wir auf allen möglichen Plattformen vertreten. Wer irgendwas wissen will, kann da definitiv hingehen. Facebook ist eigentlich immer so mit die aktuellste Quelle. Und danach kommt dann eigentlich meistens Tumblr und Twitter. Ich muss das halt immer irgendwie nach und nach abarbeiten. Wie gesagt, und manchmal vergesse ich das eine oder das andere, aber das gleiche ich dann relativ schnell wieder aus.
Gut, also dann wünsche ich euch da oder dir viel Glück, dass das doch noch hinhaut mit deinem Kindheitstraum und dass der Kickstarter zumindest dafür sorgt, dass die kleinere Variante, also das 2D-Spiel, realisiert wird und wer weiß, wo die Reise danach dahin geht, wenn das dann möglicherweise ein Erfolg wird. Vielleicht klappt es ja dann doch mit dem großen Saber Rider 3D-Spiel. Und ich hoffe, wir konnten auch mit diesem Podcast so ein bisschen dazu beitragen, um da irgendwie auch mal zu zeigen, dass du da irgendwie nichts Unredliches treibst und irgendwie einfach sagst, ja, jetzt habe ich halt mal einmal Geld eingesammelt und jetzt mache ich einfach nochmal was und sonst was, sondern dass man auch wirklich raushört, dass du da wirklich mit Herzblut drin steckst und einfach auch irgendwie Pech hattest und da auch jetzt ja sich hier in dem Podcast nochmal sagst, war es auch relativ schnell sehr freudig bereit, dich da auch in dem Podcast nochmal drüber zu reden und auch zu sagen, ja, ist sehr schön, wenn wir da vielleicht auch nochmal irgendwie uns erreichen, öfter mal fragen und die würden wir auch ganz gerne mal aufklären und dazu was zu sagen. Und ich glaube, vielleicht hilft das ein bisschen, dass dieser Kickstarter, wenn der startet, vielleicht unter einem besseren Stern steht, wenn man einfach sieht, okay, du willst das Geld jetzt nicht irgendwie, um dich da mit auf die Karibik abzusetzen, sondern weil du einfach wirklich diesen Kindheitstraum des Saber Rider Spiels erfüllen willst.
Also zwei Sachen vielleicht noch dazu, dass wir jetzt von dieser 3D-Variante auf die kleinere 2D-Variante gewechselt sind. Also ich bin da jetzt nicht wirklich traurig drüber. Natürlich würde ich die 3D-Variante gerne machen, allerdings ist es momentan nicht möglich. Die 2D-Variante wäre aber definitiv möglich. Mit der Hilfe der Fans definitiv. Und es wird definitiv genauso cool werden, wie das mit der 3D-Variante eigentlich angedacht war. Aber die 2D-Variante basiert ja sogar auf dem Original-Style, also dem Original-Anime-Style. Also da könnt ihr auf jeden Fall was richtig Cooles erwarten bei. Und und generell wegen Kickstarter, es ist eigentlich selbstverständlich, dass die Leute eigentlich wissen sollen, was da so passiert ist oder was da los ist. Die komplett im Dunkeln stehen lassen ist natürlich nicht drin. Manchmal ist es recht schwierig, da irgendwelche Infos rauszugeben. Wir hatten ja zum Beispiel eine ganze Weile lang quasi ein Embargo auferlegt gekriegt, dass wir überhaupt nicht über das Projekt sprechen durften, weil mit Japan da diverse Vertragsverhandlungen oder so gemacht wurden. Und auf die Karibik war ich definitiv nicht. Das ist komplette Gegenteil ist eigentlich der Fall. Es könnte wesentlich besser laufen, als es momentan ist, um ehrlich zu sein. Aber vielleicht wird das ja was. Mal schauen.
Gut. Wunderbar, dann danke ich dir und wie gesagt nochmal toi 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 für die neue Aktion und wir verlinken dann nochmal alle entsprechenden Sachen, die du erwähnt hast, im Blogpost. Also wer mit dem Saber Rider Spiel irgendwie auf aktuellem Stand bleiben will oder auch wissen möchte, wann der Kickstarter losgeht, der findet dann auf diesen Kanälen die Informationen. Gut, Chris, wunderbar, dann danke ich dir und toi 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 und bis bald.
Ja, ich danke dir auch und ja, schauen wir mal, was jetzt die Zukunft so bringt. Ne?
Alles klar. Ciao.
Ciao.